Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ich sitze hier heute wieder mit meiner fantastischen Kollegin Christine Pech. Herzlich willkommen, Christine.
Hallo.
Wir zwei haben uns heute was Besonderes ausgedacht. Und zwar habe ich einen Podcast gehört. Der Podcast heißt Mutti ist die Beste von Marlies und Martin. Ich folge denen auch auf Instagram. Ich finde, die machen da ganz interessante, spannende und auch wertvolle Inhalte. Und beim Hören der Podcast-Folge sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die würde ich gerne mit dir zusammen kritisch einordnen. Mir ist ganz wichtig zu betonen, das soll hier jetzt kein Bashing werden oder irgendwas in die Richtung. Ich finde auch viele Sachen, die genannt werden im Podcast, da können durchaus hilfreich sein. Woran ich mich gestört habe, ist die Einordnung dieser Sachen. Also warum sie glauben, dass das funktioniert oder was dahinter steckt, weswegen das funktioniert. Und zwar heißt die Folge, warum wir nicht mehr bedürfnisorientiert erziehen. Und ich glaube, mich hat schon dieser Titel neugierig gemacht. Und ja, ich habe das Gefühl, da gibt es einfach so ein paar Missverständnisse in der Interpretation. Ich wollte mit dir das gemeinsam mal fachlich einordnen, was da gesagt wird.
Okay.
Ja. Und dafür spielen wir hier ein paar kurze Ausschnitte ab. Wir hören uns das an und ordnen das ein.
Ja.
Genau, rein rechtlich, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt noch sagen muss, aber rein rechtlich fallen die gespielten kurzen Ausschnitte unter das Zitatrecht. Genau. Dann lass uns am besten mal loslegen. Auf geht's. Also, vielleicht kleine Einleitung. Die beiden sind ein Elternpaar und die haben Fragen gesammelt und wollten die in der Form beantworten, dass sie sagen, so machen wir es heute und so hätten wir es früher gemacht, als wir noch bedürfnisorientiert erzogen haben. Und wir steigen jetzt bei der ersten Frage ein.
Kind 4, nonstop hampelig, kein Bedürfnis nach Ruhe, aber permanent hinfällt, sich wehtut.
Das ist eine sehr kurz angebundene Frage auf jeden Fall.
Ja, okay, ich führe es nochmal aus. Ich meine, diese Sticker nennt man doch bei Instagram, ne? Die sind ja, da kann man ja jetzt auch nicht so viel reinschreiben. Es geht darum, dass das Kind, das 4 Jahre alt ist, sehr zappelig ist und aber sich auch nicht ausruhen möchte und dadurch durch dieses Zappeligsein ständig hinfällt, sich wehtut.
4 Jahre.
Das passiert auch unseren Kindern. Es ist manchmal passiert, dass sie einfach so zappeln und dann vom Stuhl fallen. Ich glaube, früher hätte ich dann gesagt so, ja, guck mal, jetzt hast du so gezappelt, jetzt hast du dir wehgetan, du musst ruhiger sein, lieber blub. So, also so hätte ich hätte direkt gesagt, ja, mach das anders. Und jetzt würde ich, glaube ich, einfach gar nichts dazu sagen.
Same, ja.
Ich würde einfach gar nichts sagen, ich würde es einfach nicht kommentieren. Ich würde halt sagen, wenn es öfter passiert, würde ich einmal ganz ruhig sagen, hey, schau, das ist, weil du so unruhig warst.
Also ich finde es schwierig, dass rein interpretiert wird, das Kind hätte kein Bedürfnis nach Ruhe. Hätte ich früher, glaube ich, auch gemacht. So, ja, du hast halt einen hohen Bewegungsdrang, ein hohes Bewegungsbedürfnis. Wir sehen ja gar nichts mehr in Bedürfnissen. Also das Ding ist einfach, wir sitzen am Tisch still und wir üben das auch spielerisch. Also mittlerweile zum Beispiel sowas wie, ja, wie würde jetzt eine Prinzessin sitzen oder wie würde jetzt ein Ninja sitzen? Generell versuchen wir aber halt einfach Verhalten, was irgendwie uns nervt, quasi gar nicht zu beachten. Also so quasi nicht das Kind zu ignorieren, sondern einfach das Verhalten so verhungern zu lassen. Also dem keine Energie geben, wenn man sich das so vorstellt, quasi, dass das Verhalten halt was ist, was man so wie so eine Pflanze gießen muss, damit es wächst.
Ja.
Dann gießen wir es halt einfach nicht.
Verhalten, das man übt, genau.
Genau, ja.
Ja, genau, wenn Kinder halt merken, das hat irgendwie, dass da drauf eingegangen wird. Das ist zum Beispiel, wenn ein Kind haut oder wenn es sieht, dass das Hauen eine Option ist und das da macht, dann will es ja irgendwie erstmal ausprobieren, was passiert, aber das muss halt kein Erfolg sein, dann was passiert, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass ein Kind einfach haut, um zu sehen, boah, springen jetzt Erwachsene auf oder beziehungsweise was passiert und dann springen vielleicht alle Erwachsenen auf und sind ganz schockiert, dann ist es aber auch spannend so, dann wird es halt weiter ausprobiert und auch das mit diesem zappelig sein. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt unbedingt bei allen Kindern so eingeübt ist, aber das ist halt natürlich auch ein Verhalten, was man einüben kann, dadurch, dass man da irgendwie übermäßig das thematisiert und so diesen Fokus drauf hat. Und ich glaube, wenn Kinder auch den Fokus auf dieses Verhalten bekommen, dann ist es wahrscheinlich auch noch naheliegender, das zu machen oder schwieriger, das abzuschalten. Das ist ja genauso wie, keine Ahnung, wenn ich mich darauf konzentriere, zu laufen und dann wird es irgendwie schwieriger zu laufen. Ja, weißt du, was ich meine?
Voll. Also ich glaube, also früher hatten wir das so gelöst, wir hatten irgendwie erklärt, ja, wenn du irgendwie jetzt rumhampelst, dann fällst du wieder runter und deshalb ich, dass du still sitzt und guck mal, uns stört das auch, wenn du die ganze Zeit rumhampelst, das ist anstrengend und keine Ahnung. Ich hätte so, glaube ich, so ein bisschen auf das Kind zu eingeredet oder ich hätte das so einfach so, so als Ding von, ja, das Kind hat jetzt Bewegungsdrang und deshalb muss ich das akzeptieren und das auch nicht intervenieren. So, also ich hätte halt quasi entweder gesagt so, ja, hier, das irgendwie ewig zugelabert und versucht zu erklären und vom Gegenteil zu überzeugen quasi oder halt einfach gesagt so, nee, kann ich jetzt nichts dran ändern. Und ich glaube, heutzutage würden wir halt erstens so das Verhalten in der konkreten Situation, wenn wir merken, dass wir zu so einem Ding halt einfach ignorieren, also halt so in erster Linie einfach das ignorieren und dann halt einfach so in den Raum werfen, so, hey, lass uns mal das und das spielen oder hey, wer von uns schafft es denn eigentlich jetzt ganz kurz so, wie so Stopptanz, so mäßig, ich sag jetzt Stopp und dann halten wir auf einmal alle ganz still, halt eher so ein Spiel draus machen, ohne konkret das Verhalten überhaupt zu benennen, also quasi, ihr merkt, dass euer Kind anfängt zu zappeln, das Erste, was ihr macht, ist halt alles aus der Umgebung wegschieben, langsam, ganz langsam, ohne dass ihr das auf das Kind irgendwie bezieht, sondern ihr stellt die Tasse ein bisschen weiter weg, den Teller ein bisschen weiter weg, so, damit nichts runterfällt. Das ist das Erste, was ihr macht. Dann wartet ihr kurz ab, wenn das Kind von alleine wieder aufhört, alles gut, dann kann es sich auch die Sachen wieder nehmen und keine Ahnung, das ist ja gar kein Problem. Wenn es nicht von alleine aufhört, dann einfach echt ein Spiel draus machen. Also so zu sagen, hey, lass uns mal spielen, wir machen jetzt kurz wie so Stopptanz, hol mal deine Toni-Wurst oder keine Ahnung was, oder wir spielen jetzt hier Prinzessin, so würden wir das heutzutage lösen. Und wir würden nicht einfach aushalten, dass unser Kind rumzappelt und das dann einfach als, naja, Kinder sind so, abhaken sozusagen.
Ich mache jetzt mal hier eine Pause. Ich habe jetzt ein bisschen laufen lassen, obwohl ich finde, da steckt super viel drin, schon in diesem einen Beispiel, was ich gerne kommentieren würde. Und als allererstes finde ich das komplett irreführend, dass nicht mehr bedürfnisorientiert zu nennen, beziehungsweise, dass es vorher bedürfnisorientiert war, weil ich habe gehört, also es gab zwei Sachen, entweder sie haben versucht, das Kind dem was anderes beizubringen, also die haben das kritisiert, oder sie haben es, obwohl es ihnen nicht gefallen hat, haben sie es ausgehalten.
Ja.
Ja. Und da finde ich, ist so eins der größten Missverständnisse in der bedürfnisorientierten Erziehung ist, dass die Eltern da nicht auch mit reingehören in das Bedürfnisorientierte.
Ja, genau. Und so wie sie entschieden haben, das jetzt zu lösen, indem sie jetzt dem Kind beispielsweise ein Spiel anbieten, ist ja ultimativ bedürfnisorientiert. Also es können unterschiedliche Bedürfnisse dahinter stecken, dass das Kind zappelt. Und eins der Bedürfnisse könnte ein Bewegungsdrang sein. Eins der Bedürfnisse könnte sein, ich brauche ein bisschen Zuwendung, dass sich jemand mit mir beschäftigt. Und beides passiert in der Reaktion der Eltern. Die nehmen sich Zeit, sie bieten ein Spiel an. Das Kind bekommt Zuwendung und es bekommt Bewegung, also Bedürfnis gestillt. Mhm, also ja. Es ist sehr bedürfnisorientiert, so wie sie sich jetzt verhalten aus meiner Perspektive.
Ja, und dann gab es noch den Aspekt, da nicht drauf einzugehen.
Ja.
Er hatte jetzt den Begriff des Aushungernlassens,
ja,
des Verhaltens,
ja,
benutzt. Was fällt dir dazu ein?
Also erstmal finde ich die Begrifflichkeit, merke ich irgendwie, die stößt mir auf. Also irgendwie ein Verhalten verhungern zu lassen, klingt ganz schön harsh.
Aber es geht ja nur um Verhalten.
Ja, genau. Aber ich glaube, die Wortwahl, die klingt einfach so, keine Ahnung, das hat es mir ein bisschen im Herz gepiekst, als ich das gehört. In Zusammen mit meinem Kind, wenn ich mir das vorstelle, irgendwas verhungern zu lassen, das ist sicherlich nicht so gemeint. Und wir haben ja den Podcast schon gehört und es ist ganz deutlich zu hören, dass sie ihre Kinder sehr lieben und sich viele Gedanken machen, wie sie als Eltern sein wollen,
ja,
und sich sehr reflektieren. Insofern ist es sicher nicht so gemeint, wie es sich bei mir angefühlt hat, aber in dem Zusammenhang macht es mir ein total komisches Gefühl. Aber wenn ich das jetzt mal zur Seite stelle, also mein eigenes Berührtsein von dem Wort, dann geht es ja nur darum, dass, wenn ich ein bisschen rauszoome, das Kind hat irgendein Bedürfnis und wählt die Strategie zappeln, bewusst oder unbewusst. Und die Eltern wollen aber die Strategie nicht unterstützen und reagieren insofern nicht drauf. Das macht ja total viel Sinn, weil die Strategien, die zur Erfüllung des Bedürfnisses führen, werden wiederverwendet. und die nicht dazu führen, werden nicht wiederverwendet. Die Frage ist halt, was ist das Bedürfnis dahinter?
Ja, na, aber zum Beispiel, wenn das Bedürfnis des Kindes ist, in dem Moment, ich habe einen Bewegungsdrang und ich möchte dem folgen, dann wird das nicht ausgehungert durch Beachten, weil das Kind, wenn das dem was nützt, wenn es sich bewegt und es fühlt sich dadurch besser, dann wird es das ja weitermachen.
Ja, ich hatte das jetzt auch so verstanden, dass einerseits, was ausgehungert wird, ist die Reaktion darauf. Also statt, wie sie das wohl in ihrer Vergangenheit getan hat, auf das Kind einzureden, hatte irgendwie einer von den beiden gesagt. Das machen sie nicht mehr und stattdessen haben sie sich eine andere Strategie ausgedacht, das sehr spielerisch dann zu machen. Das heißt, was wegfällt, ist die Grenze, stopp, nein, das wollen wir nicht. Und nur die Alternative, wir spielen jetzt ein Spiel. Und das heißt ja, das Bedürfnis wird durch das Spiel möglicherweise gestillt, wenn Bewegung dahinter gesteckt wird oder Aufmerksamkeit, Zuwendung. Aufmerksamkeit mag ich nicht so richtig als Bedürfnis, weil ich glaube, es ist eher Zuwendung. Und die haben ja nur weggelassen, auf das Kind einzureden und zu sagen, hör auf, ganz viel zu erklären, warum das jetzt wichtig ist, aufzuhören. Das ist ja jetzt insofern gar nicht so verkehrt, weil ziemlich viel mit Kindern geredet wird und oft viel zu viel erklärt wird und die Kinder in den Momenten oft gar nicht so aufnahmefähig sind. Deswegen schätze ich das eigentlich so ein, dass es eine gute Idee ist.
Ja, und da würde ich auch dazu sagen, dieses auf das Kind einreden oder so, ich nenne das immer so Erklärbär spielen, ist auch nicht bedürfnisorientiert.
Nee.
Also das finde ich auch ist ein Missverständnis. Wenn ich meinem Kind nur alles nur gut genug erkläre, dann macht's das, was ich möchte. Und dann gehe ich auf das Kind auch ein. Aber das ist nicht eingehen auf das Kind, wenn ich ihm erkläre, weswegen das, was ich von ihm will, richtig ist.
Ich glaube, in die Falle tappen viele Eltern, dass das funktioniert. Ich habe ja meine guten Gründe, die Dinge zu wollen und zu tun als Eltern. Und wenn ich das erkläre, weil das ist das, was wir früher oft nicht bekommen haben oder viele nicht bekommen haben, dass sie eben Erklärungen für die Regeln der Eltern bekommen haben und jetzt ist der Gedanke oder die Idee da, wenn ich das mache, dann macht es Sinn. Mein Verhalten hat gute Gründe und wenn ich es dir erkläre, dann wirst du sagen, okay Mama, na gut, dann mache ich das jetzt so. Und es geht manchmal auf, es geht je nachdem, wie kooperationsbereit die Kinder, es gibt ja sehr kooperative Kinder und es gibt halt Kinder, die eher irgendwie auf der, wenn ich es jetzt mal als Pol beschreiben würde, eher auf der Integritätsseite sind und dann sagen, es mir scheißegal, was deine vernünftigen Gründe sind, ich habe meine guten Gründe auch und deswegen mache ich das so.
Ja,
und da ist weniger Reden oft mehr. Kurze, klare Sätze, altersentsprechend.
Ja, guter Punkt. Lass uns mal weiterhören.
Okay.
Erster Linie erstmal gar nicht weiter drauf eingehen. Also wirklich einfach gar nicht drauf eingehen, weil ich finde, gerade so bei diesem Zapplichsein, finde ich, ist es auch gar nicht nötig, das so zu thematisieren, weil es ist ja nicht gleich ein Problem. Und wenn dann was passiert, wenn das Kind vom Stuhl fällt oder wenn das Kind sich wehtut oder auch irgendwas vom Tisch schmeißt, dann finde ich, ist eine Situation, wo man dann die Situation erstmal belassen kann. Also nicht sofort, ich meine, das Kind erschreckt sich dann und das hat dann Schmerzen und da würde ich gar nicht mit dem Kind sprechen. Ich würde dem Kind dann einfach bei einer passenden Gelegenheit vielleicht dann einmal sagen, ey, das ist, weil du so rumzappelst und so kannst du es anders machen oder auch eine Geschichte erzählen.
Ich würde eine Geschichte erzählen, ja.
Und dann würde ich es aber auch bleiben lassen, weil ich finde auch, wenn man, also ich finde auch, Kinder müssen ja lernen, wenn man einmal was erklärt, dass sie sich das auch merken und dass sie sich das auch zu Herzen nehmen. Und ich finde, wenn man jetzt in immer der gleichen Situation immer das Gleiche sagt, dann geht das so ein bisschen verloren. Dann verlassen sich die Kinder ja drauf, dass man denen immer sagt, wie sie sich verhalten sollen. Und dann hat das auch weniger Gewicht, was man sagt, denke ich. Also ich würde dann einfach irgendwie das einmal vielleicht thematisieren und dann würde ich erstmal beobachten und wenn das Verhalten dann noch weiter anhält, dann würde ich nochmal gucken, was ich da mache, aber ich würde so minimal wie nötig einfach drauf eingehen.
Was ich jetzt verstanden habe, ist, einmal sagen reicht und wenn ich es mehrere Male mache, gewöhnen die Kinder sich dran, mehrere Male das hören zu wollen, bevor sie tatsächlich reagieren, so habe ich es jetzt ein bisschen verstanden. Und das finde ich sehr verallgemeinernd, weil das kommt ein bisschen drauf an, wie alt die Kinder sind. Aber wenn ich jetzt so an 2-, 3-, vielleicht auch 4-jährige Kinder denke, dann ist das einfach nicht korrekt, dass zum Erfolg führen wird, wenn man den Kindern Dinge nur einmal sagt. Weil die Kinder, also insbesondere mit 2, soll ich das kurz hintergründig erläutern?
Ja, ja.
Also mit 2 ungefähr kommen die in die Autonomiephase, also entwicklungspsychologisch. Und das heißt, die begreifen, die haben ein eigenes Selbst und sie sind nicht verschmolzen mit der Mutter oder dem Vater und fangen an, sich abzugrenzen, indem sie ihren Spielraum ausprobieren. Und das sind dann oft so, das wird so oft irgendwie in der Alltagssprache als Trotzphase bezeichnet, was oft sehr anstrengend ist für die Eltern, wo Finger in die Steckdose, über die Straße laufen, so Sachen passieren.
Das sind gleich die Extremen.
Ja, die Extremen. Oder die sich einfach nicht mehr so, die Kinder dann irgendwie plötzlich nicht mehr so kooperativ sind und Nein sagen und sich wehren und intensive Gefühlsausbrüche haben. Und in der Zeit gehört auch dazu, Dinge auszuprobieren, um rauszufinden, hier sagt mein Papa Nein, wie viel Neins muss er sagen, bis es irgendwie ernst ist? Ist das Nein von gestern noch das gleiche Nein von heute? Ist das Nein in der Lautstärke ein anderes Nein als in der Lautstärke? Welches Nein ist diskutabel? Und das ist ganz wichtig für die Entwicklung. Nur auch es gibt ja auch, also erinnere ich mich selber, es gibt ja Neins, die sind diskutabel, wo, wenn die Kinder widersprechen oder so, wo man denkt, na okay, ich denke nochmal drüber nach, so wichtig ist es mir jetzt nicht. Und es gibt so Neins wie, das Kind rennt über die Straße, wo ganz klar ist, das ist einfach keine Option, da gibt es keinen Diskussionsspielraum. Und das ist einfach ein Forschungsprozess für die Kinder, zu gucken, wo ist mein Spielraum, wann stoße ich an die Grenze und ist die Grenze heute noch die gleiche wie gestern und vorgestern und so weiter. Und dazu gehört das einfach, immer wieder die gleichen Sachen zu probieren.
Ja, es ist ein gegenseitiges Kennenlernen.
Mhm.
Und das dauert seine Zeit.
Das dauert.
Es dauert eine ganze Kindheit, hat, glaube ich, jetzt bei Jule gesagt. Routinierte Eltern zu werden, braucht 2, 3, 4 Kinder, hat er, glaube ich, gesagt. Und ich sehe das auch tatsächlich anders als jetzt hier der Martin in dem Podcast, dass die Kinder das beim ersten Mal kapieren müssen und dass dann dadurch was daraus in irgendeine Programmierung entsteht. Die Kinder brauchen das, dass man dann das immer sagt. Ja.
Ja, und was ich jetzt verstehe, und ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstehe, aber was ich jetzt verstanden habe, ist das, was sie einmal tun, ist, das zu beschreiben. Also vielleicht auch einmal wird diese Grenze gesetzt, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Und dann würden sie das nicht nochmal wiederholen und stattdessen würden sie diese Geschichten erfinden. Ne? Die haben ja einen sehr spielerischen Umgang gefunden. Und was ich jetzt verstehe, ist, dass das Grenzesetzen einmal passiert. Aber diese Dinge zu thematisieren, das ist ja was, was ein laufender Prozess ist, sich immer wieder Geschichten auszudenken, die dazu passen. Und ich finde das super beeindruckend. Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Das wäre mir viel zu anstrengend und viel zu viel. Und ich finde es cool, da sich so auf die kindliche Ebene von Geschichten einzulassen als Eltern und da scheinbar, das klingt so ein bisschen so eine Freude auch dran zu haben. Mhm. Aber für mich ist das gleichzeitig so ein Drumrum-Wuseln, um klare Grenzen zu setzen und immer wieder zu sagen, nein, nee, das will ich nicht. Hier ist meine Grenze und hier, die will ich nicht übertreten wissen und es ist morgen noch so und übermorgen wieder so und vielleicht übermorgen und so weiter. Ne? Und der erste Gedanke, der mir kommt, und damit kann ich total daneben liegen, aber der erste Gedanke, der mir kommt, ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie vielleicht Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen und sich spielerische Wege ausdenken, um da drum rumzukommen, um nicht Stellung zu beziehen. Aber ich kann auch falsch liegen, aber das war so ein bisschen, wo ich denke, für mich gehört das so klar dazu, hier fange ich an, hier höre ich auf, das will ich nicht, es braucht eine Klarheit und da habe ich gar keinen Bock, das in irgendwelche Spiele zu packen und ich sage aber nicht, dass das eine und das andere besser oder schlechter ist, aber das geht mit mir überhaupt nicht in Resonanz.
Ja, ich würde es jetzt auch ein bisschen davon trennen, jetzt, dass sie Spiele machen und das Thema mit den Grenzen.
Mhm.
Ich kann mir das auch vorstellen, wissen tun wir es jetzt aber nicht, dafür kennen wir die einfach zu wenig. Und was für mich da noch mit rein gehört ist, das Kind hat ja auch Grenzen und das ist eben dann auch so ein im Zusammenleben austarieren und herausfinden, wo sind die verschiebbar, wo sind meine Grenzen verschiebbar. Ja, und das ist auch wirklich die große Schwierigkeit von vielen Eltern. Wenn ich ganz klar sehe, dass dem Kind ist das wichtig und dann trotzdem Nein zu sagen und dann dieses drüber nachdenken und reflektieren, was ich sehr, sehr gut finde, was mache ich jetzt damit? Ja, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieses Missverständnis in der bedürfnisorientierten Erziehung ist, ich habe gar keine andere Wahl, als ich muss dann dem Kind das gestatten, weil es hat ja dieses Bedürfnis und für mich war da der Ausweg, Bedürfnisse und Strategien zu unterscheiden.
Mhm.
Dass jetzt Zappeln kein Bedürfnis ist, sondern das ist eine Strategie, die was Darunterliegendes erfüllen soll. Ich habe noch vergessen zu sagen, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Also diese Familie, die Eltern, die haben, das haben sie vorher im Podcast so berichtet, dass sie wirklich ein sehr anstrengendes Familienleben hatten mit viel Streit und Stress und sehr, sehr aufreibend. Und jetzt durch diese Veränderung, die sie vorgenommen haben in ihrer Erziehung, das als sehr viel harmonischer und schöner erleben. Also so, das, was sie verändert haben, das hat für sie jetzt funktioniert. Und das glaube ich denen auch. Nur glaube ich eben, das liegt nicht daran, dass sie jetzt nicht mehr bedürfnisorientiert erzählen.
Ja. Aber ja.
Du hast gerade geblinzelt, dass du auch noch irgendwas sagen wolltest.
Ja, ich hatte noch einen Gedanken zum Thema Grenzen, also was ich davor gesagt habe, in Bezug auf bedürfnisorientiert. Und ich fand, du hast es ja dann schon früher eingeleitet, dass ein bisschen Missverständnis ist, bedürfnisorientiert, da geht es um die Bedürfnisse der Kinder und denen muss ich gerecht werden als Elternteil. Und ein bisschen vergessen wird, was sind die eigenen Bedürfnisse, also dass die Bedürfnisse der Eltern quasi mit in die Rechnung einkalkuliert werden. Das vergessen oft viele Eltern. Und was da leider auch oft passiert, ist, dass Bedürfnisse und Wünsche verwechselt werden. Und da die Schwierigkeit ist, dass man, wie du gesagt hast, versucht, den Kindern alles zu erfüllen.
Ja.
Obwohl es vielleicht auch kein Bedürfnis ist, sondern ein Wunsch. Das ist, glaube ich, dann, ich sag mal ein Beispiel, ein blödes Beispiel vielleicht. Das Kind will einen Keks essen und es rastet aus und kriegt einen Nervenzusammenbruch, weil es diesen Keks jetzt nicht kriegt. Und dann habe ich schon Eltern erlebt, die gesagt haben, es hat jetzt doch dieses Bedürfnis, den Keks zu essen. Mhm. Und das ist natürlich kein Bedürfnis. Also es gibt kein Bedürfnis, Kekse zu essen.
Ja.
Es gibt einen Wunsch, Kekse zu essen.
Ich erkläre das immer mit dem Rauchen.
oder ein Kind ist unheimlich müde und braucht Mittagsschlaf, aber es will auf gar keinen Fall. Dann könnte man auch als Eltern entscheiden, okay, das Kind will keinen Mittagsschlaf, es macht irgendwie hier voll den Aufstand, aber es ist ganz offensichtlich, dass das Kind Mittagsschlaf braucht. Mhm. Und so, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, weil wir als Eltern die Verantwortung haben zu unterscheiden, ist es ein Wunsch oder ist es ein Bedürfnis? Und ein Bedürfnis nach Schlaf, das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es irgendwie, dass alle Umstände geschaffen werden, das zu ermöglichen, weil das wichtig ist. Und das macht manchmal ein anderes Verhalten zur Folge, als diesen Wunsch zu erfüllen. Und was das zur Folge hat, ist, dass es viele Frust- und Wutmomente geben wird, weil nicht alle Wünsche erfüllt werden. Und das ist viele Eltern sehr schwer auszuhalten.
Ja.
Und da kann man sich eine Geschichte ausdenken, um das alles abzumildern. Und dann frage ich mich aber, wo gibt's denn, und das weiß ich nicht, weil wir nur so einen kleinen Ausschnitt von der Familie hören, aber wo gibt's denn im Alltag Gelegenheit für Frust, für Enttäuschung, für abgelehnt fühlen, für Wut, all das zu spüren, da durchzugehen und wieder zur Ruhe zu kommen? Weil das ist nötig.
Ja.
Es ist einfach nötig, einen Umgang mit diesen ganzen Gefühlen, die normal dazugehören und für die wir Strategien entwickeln müssen, um gut als Erwachsene auch leben zu können. Da frage ich mich, wo sind die, wenn das so umgelenkt wird in was Spielerisches und dieser Moment umgangen wird zu sagen, nee, ich will das jetzt nicht, stopp.
Mhm.
Und dann zu einem Frustmoment zu kommen.
Ja, und auch den eigenen Frust zu spüren und die Nerven, die blank liegen, wenn das Kind anfängt zu schreien, sich selber zu spüren und dann auch selber zu erleben. So ist es jetzt gerade für mich und dann auch zu erleben, sich zu beruhigen. Das sind wirklich eigentlich ganz tolle Lerngelegenheiten für so eine Familie.
Wichtig auch.
Ja.
Ja.
Lass uns mal weiterhören.
Ja. Betrachten, also wirklich als so ein Ding von, gebt ihr dem Verhalten Energie oder nicht? Und jedes Mal, wenn ihr dem Verhalten Energie gebt, egal ob ihr es thematisiert im Nachhinein, also quasi das Kind fällt runter und ihr sagt dann, ja, du bist runtergefallen, weil du hast so rumgezappelt, jedes Mal gebt ihr dem Verhalten Energie. Und wenn ihr dann quasi so eine abstrakte Geschichte erzählt, also erzählt, ja, die Lisa, die hat immer beim Essen gezappelt und irgendwann hat sie sich aus Versehen irgendwie verletzt oder keine Ahnung was. Und dann hat sie gelernt, dass sie ganz still sitzt beim Essen und dass sie, wenn sie dann Hummeln im Po kriegt, dass sie dann eher schnell aufsteht und dann irgendwie in der Küche einmal rumhüpft und sich dann wieder hinsetzt oder so. Also direkt auch eine Lösung anbieten. Und dann gebt ihr aber halt nicht dem Verhalten von eurem Kind quasi Energie, sondern dem Verhalten von Lisa, die ja eine abstrakte Person ist. Wisst ihr, was ich meine?
Also diese Geschichte ist absolut bedürfnisorientiert.
Mhm.
Es wird irgendwie über eine Geschichte gemacht, wo es um ein anderes Kind geht, sodass vielleicht das eigene Kind sich nicht kritisiert fühlt und dadurch einen Widerstand entwickelt und man in Streit kommt. Das passiert ja manchmal, ne? Wenn man sich kritisiert fühlt, dann wird man selber wütend, fühlt sich abgelehnt und dann ist es nicht mehr so leicht, gut ins Gespräch zu kommen. Ist bei Kindern nicht anders. Durch die Geschichte kann man so ein bisschen seine eigene Kritikempfindlichkeit rausnehmen. Aber das, was in der Geschichte erzählt wird, wenn sie jetzt so ist, wie sie das dargestellt hat, ist, du hast Hummeln im Hintern, dann kannst du in die Küche gehen, dein Bedürfnis nach Bewegung nachgehen und dann wieder zurück zum Tisch kommen, weil unser Bedürfnis ist, hier in Ruhe zusammen zu essen. Wüsste ich jetzt nicht, warum das nicht bedürfnisorientiert ist.
Genau. Deswegen mache ich diese Folge, um das ein bisschen aufzuklären, weil die Gefahr besteht ja auch, dass sich auf die Überschrift konzentriert wird und dass dann die guten Seiten dieser Bedürfnisorientierung, inzwischen habe ich gelernt, dass die sogenannten Erziehungsmethoden, Paradigmen, dass das teilweise wie Religion behandelt wird. Also da gibt es verschiedene Strömungen, die gegeneinander kämpfen und quasi jeder hat so den eigenen Gott. Die Bedürfnisorientierung oder andere sagen Disziplin. Und mir ist wichtig, dass Eltern erstmal herausfinden müssen, also wer sind wir und was können wir leisten, was können wir nicht leisten und hat das, was wir hier machen, mit uns zu tun? Ja, oder versuchen wir jetzt irgendwie nach Lehrbuch was zu machen? Mhm. Und ansonsten sehe ich auch noch die Gefahr, dass man quasi auch die Errungenschaften, die es inzwischen gibt und Erkenntnisse, in, wie man Kinder gut begleitet, dass die dadurch auch an Gewicht verlieren, weil die halt falsch ausgelegt werden, wie zum Beispiel Bedürfnisorientierung.
Ja, ja. Genau, also das Authentische ist wichtig. Also nicht so tun, als würde man, also ne, für mich jetzt als Beispiel, das Geschichten erzählen, das wäre völlig unauthentisch für mich. Und ich würde dann irgendwie einer Schablone folgen, die überhaupt nicht zu mir passt. Und das würden meine Kinder spüren oder hätten sie gespürt, als sie unsere Kinder, als sie kleiner waren. Und es hätte überhaupt nicht funktioniert, weil die poken so lange, bis sie dich sehen mit dem, wie du bist.
Genau, das
ist das. Und das hätte überhaupt nicht funktioniert.
Ja, ich will aber auch dazu sagen, es lohnt sich definitiv, so Sachen auszuprobieren. Ne?
Ja.
Mal zu gucken, hey, man schafft das eine andere Energie. Bin ich so? Macht mir das auch Spaß als Elternteil? Dann auf jeden Fall go for it. Mhm. Ist eine gute Sache.
Ja, und es gibt ja nicht so viele Grundbedürfnisse. Ne? Also nur wenige genannt, das Bedürfnis nach Essen, das Bedürfnis nach Nähe, das Bedürfnis nach Spiel und Spaß. Und die müssen gestillt werden. Und die Kinder werden versuchen, diese Bedürfnisse sich stillen zu lassen oder selber zu stillen. Und dann kommen unsere Bedürfnisse dazu, die auch Grundbedürfnisse sind, die irgendwie, die man abzählen kann an zwei Händen. Und die Herausforderung ist halt, die in Einklang miteinander zu bringen. Und das geht nicht ohne Reibung, weil manchmal habe ich ein Bedürfnis nach Ruhe und mein Kind hat das Bedürfnis nach Spiel und Spaß. Und da muss man gucken, wie kriegen wir das jetzt gut zusammen? Weil im Moment, je nach Alter des Kindes, ne, wenn die Kinder jetzt 2, 3 sind, bin ich auch noch teilweise zuständig für Koregulation. Das heißt, die Kinder können sich nicht so gut selber regulieren in den Gefühlen. Die brauchen meine Unterstützung. Und wenn ich aber gerade ein Bedürfnis nach Ruhe habe und überhaupt nicht diesen Wutanfall aushalten kann, dann kommt es halt zum Konflikt.
Ja.
Und ich finde, da muss man durch.
Ja, und manchmal kann man da auch als Elternteil entscheiden, ich halte es nicht aus und ich muss jetzt mal kurz das Zimmer verlassen. Auch wenn vielleicht sogar, weil mein Kind mich eigentlich gerade bräuchte. Aber solange ich total am Rad drehe innerlich, bin ich kein guter Begleiter, keine gute Begleiterin. Also da wirklich auf sich zu achten, zu gucken, hey, wie kann ich denn jetzt hier gut da sein? Ja, und eben dann auch doch wieder dieses pädagogische Wissen, ein Kind braucht Begleitung, braucht Koregulation, das ist einfach so.
Mhm.
Und das braucht ganz, ganz viele Wiederholungen, bis sie das selber können.
Ja, und das Gute dabei ist auch, dass man dann gleichzeitig ein gutes Rollenmodell ist, wenn man es jetzt im Idealfall, weil das Kind lernt, okay, meine Mama ist gerade wütend, meine Mama geht es nicht gut, die geht jetzt raus, bevor sie irgendwas kaputt macht, bevor sie irgendwie was fies. Und das ist ja, man lebt das ja vor in dem Sinne, dass das Kind sich abguckt, okay, wie gehen die Erwachsenen um mich rum mit Wut um, wie gehen die mit Trauer um, wie gehen die mit ihren Gefühlen um, und das wird nachgeahmt.
Ja. Ja.
Dafür ist es aber nötig, dass diese Gefühle vorgelebt werden.
Ja.
Und dass sie erlaubt werden zu fühlen auf allen Seiten.
Ja, ja. Wir hören mal weiter.
Mhm. Und dieses Geschichtenerzählen möchte ich nur kurz dazu sagen, das macht man aber nicht ständig, sondern halt eher einfach so, wenn es halt wirklich ein Problem ist, das Verhalten. Und sonst ist halt einfach so die Strategie, mehr oder weniger halt dem Verhalten keine Energie zu geben. Ich finde diese, also ich persönlich kann mit dieser Metapher so gut was anfangen, dieses fütter das Verhalten oder verhunger es.
Ja, und die Metapher passt auch gut dazu, du kannst die Energie auch umleiten in ein Spiel oder in irgendwas anderes. So.
Genau, ja. Okay, cool. Also ich glaube, das ist relativ klar geworden, wie wir es früher gelöst hätten und heute. Was würdet ihr heute tun, wenn der Große 3 Jahre die Kleine 1 Jahr permanent ärgert, haut, schubst und so weiter? Wie hätten wir es früher gelöst versus heute? Geschwisterstreit, mehr oder weniger.
Also auf jeden Fall hätten wir, wenn wir irgendwie dazwischen gegangen, hätten viel gesprochen, hätten Gefühle begleitet, versucht zu verstehen, was passiert ist, dann die Situation erklärt, versucht einen Kompromiss zu finden, versucht zu sagen, wie sich jetzt das Kind, das geärgert wird, fühlt.
Ja, aber auch die Gefühle von dem anderen Kind legitimiert. glaube ich, oder? Also wir hätten ja quasi, wir wären ja immer davon ausgegangen, dass hinter dem Verhalten ein Bedürfnis steckt und dass quasi jetzt das große Kind, das kleine Kind ärgert, zum Beispiel, weil es Liebeskummer hat, dass es jetzt auf einmal ein kleines Geschwisterchen hat oder so, oder dass es sich von seinem Thron verstoßen fühlt, bla bla bla. Ich glaube, wir hätten das halt so gelöst, oder? Wir hätten halt gesagt, so ja, hier, die streiten sich jetzt, die haben halt Konkurrenz, da ist vielleicht ein Bindungsbedürfnis unerfüllt, da fühlen die sich jetzt halt gerade, also vor allem hätten wir, glaube ich, den Fokus auch viel mehr auf dem Kind gehabt, was ärgert, weil es wird ja immer in der BO-Bubble gesagt, das Kind, das ärgert, das hat ein Defizit, ein Bedürfnisdefizit, und wenn ihr das irgendwie erfüllt, das Bedürfnis, dann geht das Verhalten von alleine weg. Spoiler Alert, das passiert nicht, also ich weiß nicht, was ihr für Kinder habt, dass das passiert.
Ja, es kommt drauf an, ne? wenn du dann dazwischen gehst und dich dann erstmal vielleicht um das kleine Kind kümmerst, aber dann unmittelbar irgendwie dem großen Kind dann extra Aufmerksamkeit gibt, dann ist es ja trotzdem auch so eine Art Anlernen, so hey, wenn ich ärgere, dann bekomme ich irgendwie extra Aufmerksamkeit, keine Ahnung.
Ja, das ist jetzt wieder das ist die Theorie der klassischen Konditionierung. Ne? Also es wird ja im Behaviorismus auch gesagt, und das sagen ja auch so konservative Kritiker immer wieder. Das Ding ist aber halt einfach, der Behaviorismus funktioniert ja schon auch. Und ich würde es halt wieder eher wie so eine Energie auch wieder sehen. Gibt man dem Verhalten jetzt konkret Energie oder nicht? Aber jetzt nochmal kurz zurück, wie wir es halt früher gelöst hatten, versus wie wir es heute lösen.
Ich würde gern schon mal was dazu sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fange ich mal an bei diesem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Und das ist ja, also das ist wirklich so eine Legende, die hält sich schon seit 100 Jahren, keine Ahnung. Und vor allen Dingen, dass das nicht wichtig ist.
Ja, es ist sehr negativ konnotiert, das stört mich auch sehr.
Also ne, wir kennen das wahrscheinlich auch aus unserer Kindheit, diese Sprüche, der will doch nur Aufmerksamkeit.
Ja, ja.
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 Und genau. So, und warum darf er die jetzt nicht kriegen?
Ja.
Und hier in dem Beispiel halt, er darf die nicht kriegen, weil er hat ein Mittel dazu verwendet, was wir nicht gut heißen.
Ja.
Ja, also ich finde das definitiv legitim. Ich will nicht, dass du dein Geschwisterkind ärgerst. Ich will, dass du andere Wege findest. Ja. Und dann geht es aus meiner Sicht eben darum zu zeigen, okay, und das, du könntest das machen. Je neuer das Geschwisterchen noch ist, umso mehr ist ja erstmal das Kind in einer neuen Situation, wo es irgendwie völlig ohne Erfahrung Wege sucht, das zu regulieren, was in ihm passiert.
Ja, vor allen Dingen gar nicht mal bewusst, sondern oft passiert das einfach aus einem Impuls heraus. Und je nachdem, wie alt das Geschwisterkind ist, was zum Beispiel haut, ärgert, kneift, beißt, ist das ja oft gar nicht eine bewusste Entscheidung, sondern einfach die fehlende Fähigkeit der Impulskontrolle. Und das wächst einfach langsam heran. Und ist halt genauso, wie wir vorher gesagt haben, ein Prozess, der ganz oft ganz viel Wiederholung braucht, bis man das gelernt hat. Seine Impulse zu kontrollieren, zum Beispiel aus einem Spannungsgefühl im Körper, weil vielleicht eine Eifersucht da ist, kein Hauen automatisch zu machen. Ne? Der erste Ausdruck ist der körperliche Ausdruck. Und das andere differenziert sich mit der Zeit aus. Aber je nachdem, wie alt das größere Geschwisterkind ist, ist es einfach nicht, ist es die Erwartung zu hoch.
Ja.
Und es braucht Begleitung, das ist so wichtig. Und ich stelle mir gerade vor, da ist ein Geschwisterchen, was möglicherweise eifersüchtig ist und zu wenig Zuwendung hat, weil das kleine Geschwisterkind so viel zieht davon. Und es wird einfach ignoriert in seinem Verhalten. Der lernt ja in dem Moment gar nicht einen Ausdruck von dem, was gerade passiert in ihm. Also es ist ja erstmal ein Gefühl, bei Kindern ist es erstmal ein Körpergefühl, und das Körpergefühl führt zu einer Impulsreaktion, zum Beispiel hauen. Ne? Ich brauche Raum, ich schieb dich weg, ich hau dich, oder ich ärgere mich, ich schieb dich weg, ich hau dich, ich beiß dich, was auch immer. Und wenn dann aber niemand da ist, der das begleitet und dem Worte gibt, dann ist es ja, wie sollen sich die Kinder denn kennenlernen mit, was passiert hier gerade in mir? Das ist, so fühlt es sich im Körper an, das ist Wut, weil ich das Wort gekriegt habe von einem Erwachsenen. Das braucht einfach die Begleitung, um differenzierter zu lernen.
Ja, und was glaubst du, woran liegt, dass die Eltern die Erfahrung gemacht haben oder die für sich zu der Feststellung gekommen sind, das funktioniert nicht?
Mein erster Gedanke war, als sie angefangen haben zu erklären, wie sie mit der Situation umgehen, dann dachte ich noch bei den ersten Worten, die sie gesagt haben, die gucken, was sind die Bedürfnisse dahinter, und dann haben sie so den Blick auch auf beiden Kindern, und dann kam da aber noch so viel, da wird noch was erklärt, dann werden noch Handlungsstrategien. Also ich glaube, dass die Kinder in einer Situation, die ja stressig für beide ist, so zugeredet werden, Das klingt so negativ, weil so meine ich das gar nicht. Ich habe es genauso gemacht, weil ich es nicht besser wusste.
Ja, ich auch.
Einfach erklärt. Dann auch gleich noch gedacht, ich muss jetzt helfen. Ich muss denen jetzt auch noch sagen, was der Ausweg wäre. Und wir müssen jetzt einen Kompromiss finden und so. Ich glaube, das kann man sich alles sparen. So. Mhm. In der Situation reicht es tatsächlich erstmal zu sagen, stopp, das war zu dolle. Ich gehe jetzt dazwischen. Also ich setze die Grenze. Mhm. Ich gehe jetzt dazwischen und dann, je nachdem, welches Kind eine dramatische Gefühlsausbrüche hat, sich erstmal um die Emotion zu kümmern, ohne viele Worte. Und dann kann man gucken, irgendwie, was war denn da eigentlich los?
Ja.
Ja.
Und das kann man auch ganz kurz halten.
Ja. Ja, je nach Alter des Kindes, aber grundsätzlich ganz kurz. Ja.
Ja. Lass uns mal reinhören. Sie wollte gerade ansetzen, wie sie es nochmal genauer, wie sie es früher gemacht haben, wie sie es jetzt machen.
Wahrscheinlich mit einer Geschichte.
Ich mag Geschichten.
Also ja, ich
hätte die, glaube ich, als Kind gerne erzählt.
Ich hätte die auch gerne erzählt bekommen. Ich habe nur keine Lust, welche zu erzählen. Ich finde das echt cool.
Okay, wir gucken mal.
Wir hätten halt früher eben einfach gedacht, dass dahinter hinter diesem Ärger ein Bedürfnis steckt und dass wir das erfüllen müssen. Und ob wir jetzt unmittelbar danach das Bedürfnis jetzt erfüllt hätten oder nicht, wir hätten uns halt Sorgen darum gemacht, warum unser Kind sich jetzt so verhält und welches Bedürfnis dahinter steckt.
Du hast direkt dich gemeldet.
Ja, genau, weil ich glaube, das ist ein bisschen die Krux. Jetzt habe ich es nochmal ganz deutlich gehört, so wie sie das gesagt hat, nämlich, also es stimmt, hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis. Ein Verhalten ist eine Strategie, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Das Problem ist, das muss nicht erfüllt werden. Und das ist, glaube ich, das, was denen viel Stress gemacht hat. Da gibt es ein Bedürfnis und ich muss das Bedürfnis erfüllen. Und das musst du nicht. Du musst nicht das Bedürfnis erfüllen. Es reicht, das Bedürfnis zu erkennen, dann das sichtbar zu machen, dann hilft das dem Kind schon mal, sich kennenzulernen. Aber nicht jedes Bedürfnis muss erfüllt werden. Das geht gar nicht. Dann dafür gibt es viel zu viele Bedürfnisse in einer Familie. Und wenn es nicht erfüllt wird, dann kommt es mitunter zu einem Konflikt. Und auch durch den geht man dann durch.
Ja.
Aber ich glaube, das ist das vielleicht, was es für die so früher anstrengend gemacht hat, dass es vielleicht so eine Verbindlichkeit gibt, wenn ich das Bedürfnis sehe, dann muss ich es erfüllen.
Ansonsten bin ich ein schlechtes Elternteil.
Ja, und das stimmt nicht.
Ja, würde ich so unterschreiben. Ich würde vielleicht noch ein bisschen ausdifferenzieren, Grundbedürfnisse müssen gestillt sein und dann gibt es noch viele andere Bedürfnisse und sie müssen es aber in der Gesamtheit, sie müssen es nicht sofort in jeder Situation, muss das dann erfüllt werden. Es kann auch mal Momente geben, wo es einfach nicht geht.
Ja, genau.
Das heißt nicht, dass dann irgendwie ein permanenter Schaden entsteht. Ein permanenter Schaden entsteht, wenn mir das komplett egal ist, wenn es überhaupt gar keinen Raum findet im Zusammenleben, dieses Bedürfnis. Aber es gibt immer wieder Bedürfniskonflikte und da geht es manchmal nicht gleichzeitig.
Genau. Und das finde ich nochmal wichtig, dass du das sagst. Im ersten Moment habe ich gedacht, auch Grundbedürfnisse können verschoben werden. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal Hunger. Mhm. Ne? Und das ist für ein einjähriges Kind kaum möglich, das auszuhalten, dass es nicht sofort gestillt wird und es wird wahrscheinlich schreien und schimpfen. Ich kenne das auch aus meiner Praxis. Die einjährigen Kinder, die sitzen am Mittagstisch und die Schüssel steht schon vor ihnen und es ist klar, jetzt gibt es Essen und dann müssen sie aber vielleicht noch 3 Minuten warten, weil es erst aufgetan werden muss. Furchtbar, können die nicht aushalten.
Ja.
Wenn die aber 3 sind, sind die in der Lage, von ihrem Entwicklungsstand ein Bedürfnis ein bisschen nach hinten zu verschieben.
Mhm.
Und das heißt, wie du sagst, im Großen und Ganzen müssen die Grundbedürfnisse gestillt sein. Und je nach Alter des Kindes kann man die aber verschieben oder das Kind lernt, also es lernt es einfach, Bedürfnisse zu verschieben.
Mhm.
Und angenommen, das Bedürfnis ist Nähe, der kleine Bruder haut den großen Bruder, weil er zu wenig Nähe kriegt und weil er den Eindruck, jetzt mal unterbewusst natürlich passiert das alles, hat, der Kleine nimmt mir das weg, also, ne? Und dann muss man einfach nur gucken, in welchen Momenten können wir denn Nähe schaffen mit dem Kleineren. Das muss aber nicht sofort passieren, wenn es gerade nicht geht.
Ja.
Dann geht es erstmal um Koregulation.
Ja. Und auch da fällt ja was Signifikantes weg. Es muss sich was geteilt werden. Die Ressourcen bleiben die gleichen, es bleiben weiter 2 Eltern und in dem Fall. Und da muss sich die Zuwendung dann geteilt werden. Es ist ein Verlust erleben.
Ja.
Und das dauert auch eine gewisse Zeit, das zu integrieren und zu verarbeiten und dass es sich ändern kann und dass man auch noch Räume findet, wie man jetzt das bekommt. Und dass es eben auch mit ein bisschen weniger auch geht.
Ja. Ja, es braucht keine Lösung, es braucht Empathie. Und das kann klingen wie, das ist gerade ganz schön schwer für dich.
Ja,
und
das reicht.
Punkt. Nicht, ich löse das jetzt für dich, weil das finde ich auch, ist eher, wirkt sich eher nachteilig auf die Entwicklung von Kindern aus, wenn Eltern alles lösen, immer irgendwie die Konflikte lösen, die Probleme lösen, alle Bedürfnisse stillen. Ich finde, das eher schadet mehr, als dass es nützt.
Ja.
Es reicht zu sagen, es ist kacke.
Ja.
Ich fühle mit dir. Ich kann mich da reinversetzen und es ist richtig, richtig doof.
Ja. Mir fällt gerade ein neuer Begriff ein für das, was Sie, glaube ich, meinen. Und zwar ist das nicht bedürfnisorientiert, sondern bedürfniserfüllungsverpflichtend orientiert.
Das, was Sie
vorher gemacht haben. Ja. Und das geht ja nicht. Also wir sollten uns schon an den Bedürfnissen orientieren, definitiv an unseren eigenen und den unserer Kinder. Mhm. Aber wir können das nicht immer, wir können es nicht immer erfüllen. Können wir einfach nicht.
Ja, und es ist auch gut, dass es nicht immer erfüllt wird. Das finde ich auch wichtig. Also ich sage jetzt mal Stichwort Frustrationstoleranz, ist auch sehr belastetes Wort.
Aber die Frustrationstoleranz brauchen wir ja auch nur, weil es nicht immer geht.
Genau.
Wenn das gehen würde im Leben, wenn das irgendwie so eingerichtet wäre von der Natur, dann bräuchten wir keine Frustrationstoleranz.
Ja, absolut. Und es gibt aber viele Eltern, die verstehen bedürfnisorientiert, so wie du es gerade beschrieben hast, nämlich ich sehe das Bedürfnis und ich muss es stillen. Den Kindern fehlt eine Frustrationstoleranz, weil die das nicht gelernt haben, ihre Bedürfnisse aufzuschieben. Ne? Und es ist nie zu spät. Also wenn das Kind jetzt 5 ist und ihr habt das verpasst, dann heißt es nicht, dass es jetzt für immer verloren ist. Sondern man kann jederzeit damit anfangen. Man kann sich mit den Kindern an den Tisch setzen, so wie wir das auch gemacht haben, mit den Kindern an den Tisch setzen und sagen, hey, wir haben gedacht, das war eine gute Idee. Wir haben das bisher so gemacht. Wir haben jetzt drüber nachgedacht. Ab sofort machen wir das anders. So. Und dann kann man sich anders verhalten. Also es ist jederzeit möglich.
Ja.
Die Kinder profitieren davon, wenn sie lernen, ihre Bedürfnisse aufzuschieben.
Lass uns mal weiterhören. Okay.
Eben wie du auch schon sagst, so die Gefühle, also sie hat wahrscheinlich das kleine Geschwisterchen irgendwie auf den Arm genommen. Dann das große eben aber auch die Gefühle, wie ja, du bist jetzt frustriert, weil deine Schwester so und so oder dein Bruder so und so. Und ich finde das einfach so übelst, wenn ich so drüber nachdenke, ich finde es so absurd und so eine komische Lösung und so. Ist, wenn man da einmal aus diesem ideologischen Denken raus ist, dann fällt einem das auch erst auf, wie seltsam das alles ist und wie unnatürlich und wie unintuitiv auch was menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen generell angeht.
Ja,
ne?
Ja voll, es ist irgendwie unintuitiv. So, also, ich kann den Gedanken schon nachvollziehen, so aus irgendeinem Grund. Also irgendein Grund wird es schon haben, warum das Kind ärgert. Aber ist es dann ausschlaggebend in der Situation?
Und vor allem ist es halt überhaupt relevant. Also weil, ja voll, nee, in der bedürfnisorientierten Erziehung wird ja auch noch gesagt, dass man irgendwie halt dann so, da wird nämlich immer gesagt, du sollst den Konflikt moderieren und deshalb musst du auch alle Gefühle begleiten. Weil du darfst ja auch gleichzeitig nicht auf einer Seite stehen, weil es wird ja auch immer so als ganz traumatisch oder ich glaube, dass es tatsächlich auch echt scheiße ist, wenn man so ein Geschwisterpaar hat und dann ein Geschwisterkind wird immer bevorzugt und das andere nicht.
Ja.
So, und ich glaube, das Problem ist aber halt dadurch, dass man eh immer bei Jungs und Mädchen und so weiter mit zweierlei Maß misst und vor allem auch, dass man halt wirklich auch manchmal in Konflikten, natürlich ist das kacke, wenn sich zwei streiten und dann bin ich so, ja, ich bin auf deiner Seite übrigens und dann bist du so, ja, aber ich bin ja dein, du bist ja auch meine Mama, warum bist du nicht auf meiner Seite? Das ist halt scheiße, verstehe ich, aber halt so, also heutzutage, wir würden den Konflikt nicht mehr directly moderieren und nichts mehr in Bezug auf die Kinder so machen. Also was wir halt ganz, ganz gerne machen, ist auch wieder halt so Verhalten umlenken, also halt wieder einfach diese Pflanze vertrocknen lassen, an eine andere Pflanze gießen sozusagen und halt dann im Nachhinein eine Geschichte erzählen, wo es halt um diese zwei Hasenkinder, Lotta und Emil geht, die halt irgendwie halt auch immer wieder Geschwisterkonflikte haben und dann halt dazu erzählen, wie halt sich jeweils das andere Geschwisterkind halt fühlt und wie die den Konflikt dann gelöst haben. Und das hilft den Kindern so sehr. Und das Lustige ist, manchmal, wenn die sich halt so viel streiten, dann sind die auch so, lass uns einfach spielen, wir sind Lotta und Emil. Und dann spielen sie halt quasi, sie sind diese Hasenkinder, die halt ihr konnten, und dann können sie die Konflikte irgendwie lösen. Das finde ich halt auch irgendwie voll spannend.
Ja, das ist voll gut.
Ja.
Also wie ich das vor allem heute mache, ist, dass ich vor allem dann zu dem Kind, das gerade Hilfe braucht oder das gerade, weil ich meine, es meistens, also das Kind, das geärgert wird, so, das braucht dann in der Regel Hilfe. Wenn das kleine Kind jetzt irgendwie gerade mega weint, dann komme ich halt dazu und nehme das hoch und gehe weg. Und was ich dann halt oft frage, ist, was ist gerade passiert?
Ja.
So, und dann kann, also das ist schon die Situation, wenn ich frage, was gerade passiert, dann denkt das große Kind darüber nach, was passiert ist und ob es sich richtig verhalten hat. Und dann ganz oft, wenn, ja, das passiert, oh, Entschuldigung, so.
Ja.
Ne, dann merkt es schon, oh, vielleicht hat es einen Fehler gemacht. So, und dann gehe ich aber erstmal nicht weiter drauf ein. Zumindest versuche ich das. Manchmal werde ich auch wütend, weil ich das dann blöd finde oder weil ich das ungerecht finde, wie es gelaufen ist, aber ich versuche dann erstmal wegzugehen und einfach diese Situation abebben zu lassen. Und dann kann man dann nochmal eine Geschichte erzählen.
Ja, genau, die Geschichte sollte man dann zum Beispiel am Abend oder so nochmal erzählen, beim ins Bett bringen oder so, weil also in der konkreten Situation bringt das eigentlich nichts.
Ja, gerade wenn jetzt ein Kind wütend ist, und das ist nämlich das Problem, es ist für uns Eltern, wir sind halt keine neutrale Instanz, so, wir sind auch nicht unparteiisch und es ist in ganz vielen Konflikten einfach nicht möglich, sich nicht auf eine Seite zu stellen. So, manche Sachen sind ja klar, wenn das eine Kind zu dem anderen hingeht und den einfach nur scheuert, so, dann ist es schon, dann kann ich mich schon auf eine Seite stellen. Also so ist jetzt nicht. Also wenn das halt klar ist, welches Kind sich jetzt falsch verhalten hat, nach unserem Ermessen, können wir schon Partei ergreifen. So. Aber das sollte halt nicht unbedingt die Regel sein und nicht in so Konflikten, die sich halt so hochschaukeln, wie das Kind hat das gemacht und das andere Kind ist wütend darüber und gibt es dann zurück und so.
Ja.
Das muss man halt dann einfach abebben lassen. Und wenn die Kinder wütend sind, dann kann man halt eh nicht wirklich sinnvoll das lösen.
Nee, also wirklich das Beste, was ihr machen könnt, ist dann halt echt die Energie einfach komplett umleiten in so einer Situation. Was ich auch cool finde aus dem Buch von Maikeline Duclef, Kindern mehr zutrauen, Erziehungsgeheimnisse aus indigenen Völkern. Da hat sie auch beschrieben, dass die Utku halt voll oft bei ihren Kindern, wenn die halt die Geschwister sich streiten, dass die entweder sowas sagen wie: Ich dachte, ich habe zwei Kinder, aber das sind irgendwie gerade zwei Wölfe. Wen wollt ihr denn gerade zerfleischen? Irgendwie sowas. Und das ist halt, also so, das löst halt schon, lockert schon die Situation auf, wenn man zum Beispiel so einen Witz macht. Das machen wir machen auch manchmal so: Hä, seid ihr jetzt Vizebürgermeister Knorzig? Das ist so aus dem Buch Die Riesenbirne. Ja. Das funktioniert irgendwie richtig gut, weil die Kinder dann anfangen zu lachen. Oder halt sowas zu sagen wie: Hä, ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Du sollst nicht so machen, also zum Beispiel nicht ärgern, sondern irgendwie hauen. Oder wenn die Kinder, also vor allem das große Kind, das hat irgendwie so angefangen, jetzt so Namen zu nennen und so zu beschimpfen quasi. Und da gehe ich dann voll oft auch dazwischen und sage sowas wie: Hä, deine Schwester kann nicht blöd sein, weil ich bin schon blöd und ich bin die Einzige, die hier blöd ist. Und dann machen wir jetzt so Witze. Oder oder was halt Maikeline Duclef auch schreibt, und das finde ich halt auch eine gute Idee, aber das muss man richtig rüberbringen, da darf man nämlich nicht wütend sein, wenn man das sagt, sondern eher so beiläufig und eher so neugierig, mit so einer neugierigen Haltung, dass quasi, wenn ihr gerade bemerkt, eure Kinder streiten sich, dass ihr mit so einer neugierigen Haltung einfach nur beiläufig sagt so: Hä, wer ärgert denn da gerade seine Schwester? Also so halt so einfach, also das ist ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht sagt, wer ärgert da gerade seine Schwester, so, dann funktioniert nicht, das ist passiv aggressiv, sondern die Haltung hinter muss so neugierig sein, so: Ärgert da jemand gerade seine Schwester? So, das ist wichtig, finde ich. Also das ist halt so, weißt du, was ich meine?
Ja, das soll ja eine Frage sein, die halt zum Nachdenken anregt.
Ohne zu urteilen.
Genau, ähnlich wie dieses, was jetzt passiert. So.
Genau, und dann halt den Kindern Skills beibringen, sich nicht provozieren zu lassen. Also da könnt ihr auch mit euren Kindern, schreibt Maikeline Duclef auch, ich liebe dieses Buch übrigens, da schreibt sie zum Beispiel, dass halt sowas, dass man sowas sagen soll wie: Ja, jetzt schlag mich doch mal. Also wenn die Kinder halt gerade reguliert sind, sozusagen: Schlag mich doch, schlag mich doch. Und dann, das ist voll spannend, weil die Kinder schlagen dann, und unser Fünfjähriger jetzt, der schlägt halt auch dann immer noch so, wenn ich sage: Schlag mich doch, schlag mich doch. Dann bin ich so: Hä, warum hast du mich jetzt geschlagen? Und er so: Ja, du hast mich doch provoziert. Oder so, vor allem, wie gut er das auch benennen kann. Und ich so: Ja, aber das war doch gar nicht nötig. Du musst dich doch nicht provozieren lassen. So, da kann man so das so ein bisschen üben. Mhm. Und dann quasi jedes Mal, wenn das Kind dann nicht schlägt, einfach so ein anerkennend nicken oder ein High Five geben, jetzt nicht übermäßig loben, sondern einfach nur so: Hey, du hast das geschafft, mäßig. Und da können die dann auch lernen, sich nicht provozieren zu lassen. Und was wir halt auch unserer Kleinen jetzt beigebracht haben.
Ich unterbreche jetzt mal, weil es schon ganz schön lang jetzt ist. Was geht dir gerade durch den Kopf?
Oh, was mir durch den Kopf gegangen ist, ist krass, krass, wie viele Gedanken die sich um Erziehung machen. Also wie viel Mühe oder wie viele Strategien die sich einfallen lassen, wie krass der Fokus auf den Kindern ist.
Mhm.
Ne, ich höre ja irgendwie, die haben sich viele Dinge ausgedacht, die haben sich unheimlich, die probieren ganz viel aus und es scheint irgendwie gut zu klappen in deren Familienalltag. Und ich denke die ganze Zeit: Oh mein Gott, das wäre mir viel zu anstrengend, oh mein Gott. So viel Ablenkung und so viel Umlenkung und so, das wäre mir so viel Arbeit.
Ja.
Ich bin ja ein großer Fan von: Ich zeige mich, wie ich bin. Ohne irgendwie viel blumig drumherum. Und ich will dazu sagen, Ablenkung ist eine valide Strategie, um mit Dingen umzugehen. Mhm. Ne, ist auch eine Strategie, die ich in meinem Alltag verwende. Irgendwie, wenn ich gestresst bin, dann gucke ich mal eine Netflix-Folge. Und je nachdem, was ich gucke, stimmt das mal, ne, verändert das meine Gefühle.
Ja.
So ist es keine Strategie, die zu verurteilen ist. Aber das ist eine Strategie, die bei vielen Eltern so, so, so dominant ist, dass ich persönlich die total abgelegt habe, weil ich kein großer Fan davon bin.
Mhm.
Und das ist was ich ganz viel bei denen höre: Umlenken, ablenken. nicht das benennen, was gerade ist, sondern sich irgendwas, eine Geschichte ausdenken oder irgendwie mit Witz das auflösen und so. Und das ist alles, kann man alles so machen, aber es wird mich viel zu viel Kraft kosten. Ja. Und was ich meine mit, ich bin ein großer Fan davon, mich zu zeigen, wie ich bin, zu sagen, stopp, ich will das nicht, stopp. Ich bin jetzt voll wütend oder wütend zu sein einfach oder irgendwie dazwischen zu gehen und zu sagen, hey, stopp, ich will nicht, dass du deinen kleinen Bruder haust. Ich nehme den jetzt mal hoch. Und dann einfach die Gefühle, die das mit sich bringt, sichtbar zu machen und damit umzugehen.
Ja.
Statt sich so viel Schnickschnack, also Entschuldigung, das klingt sehr abwertend, aber für mich wäre es halt voll der Schnickschnack und es wäre mir viel zu anstrengend.
Mhm.
Der Fokus ist so krass auf Erziehung. Wie mache ich eine gute Erziehung? Das wird gar nicht in meinen Alltag reinpassen.
Ja, ich glaube, das macht auch total Sinn, dass die auch einen, ne, Instagram-Kanal haben. Ja. Ich glaube, die haben auch 2 Podcasts.
Ja.
Das scheinen die zu sein.
Ja.
Die drin aufzugehen. Und
ja,
das ist halt ihre Art und Weise. Ich muss zugeben, ich hatte jetzt bei dem Teil ein bisschen Mühe zu folgen, weil ich konnte ganz schwer so eine klare Haltung rausfinden, worum es jetzt genau geht. Ich hatte das Gefühl, da wird so ein bisschen hin und her gesprungen. Angefangen hat sie wieder mit diesem Verhalten verhungern lassen und mit dem zu viel Energie geben dem Kind, was jetzt irgendwie was, in Anführungszeichen, was Schlechtes gemacht hat. Und da hatte ich im ersten Moment halt so einen Gedanken von, dass das so ein bisschen in Richtung Täter-Opfer gedacht wird, was, glaube ich, auch oft eine Rolle spielt in solchen, auch in Geschwisterkonflikten oder auch wahrscheinlich im Kita-Alltag. Und dass das aus meiner Sicht in Kindererziehung nicht zu suchen hat.
Auf gar keinen Fall, ja.
Jedes Verhalten hat einen Grund und Kinder können noch nicht die Verantwortung übernehmen.
Die sind auch gar nicht in der Lage zu reflektieren. Das kommt dann so, eine Fähigkeit, also entwicklungspsychologisch zu reflektieren, kommt so 10, 11, 12.
Ja, genau. Und ja, also das war mir einfach wichtig zu sagen, dass, und da geht es jetzt nicht darum, wir geben dem Täter in Anführungsstrichen zu viel Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, also es gibt da Gründe, die das hat, und die sind alle wichtig, sowohl dass jetzt das Kind, was jetzt verletzt wird, vielleicht sogar physisch, da das zu schützen, das ist unsere Aufgabe als Eltern, aber dann nicht das andere Kind zum Täter zu machen.
Du hattest das kurz angesprochen, dass es schwer für dich rauszuhören ist, was ist denn eigentlich deren klare Haltung? Und ich stelle mir gerade vor, als Kind ist es ja ein Ding der Unmöglichkeit, die klare Haltung der Eltern zu spüren oder zu hören. Also was ich nicht höre, und das kann sein, dass sie das nur nicht erzählen oder dass es da gerade nicht jetzt reingepasst hat, aber dass es einen klaren Standpunkt gibt, das wollen wir und das wollen wir nicht, das höre ich nicht raus, sondern stattdessen höre ich ganz viel Umlenkung, Ablenkung, wir machen einen Witz oder so, aber es kommt nicht so klar raus, das ist hier erwünschtes Verhalten und das ist nicht erwünschtes Verhalten. Mir würde als Kind voll die Orientierung fehlen, aber ich glaube, muss nicht allgemeingültig sein. Ich weiß aber, für mich ist Orientierung ganz, ganz wichtig und ich brauche, um mich zu orientieren, klare Ankerpunkte, das ist ja, also ja, nein, erwünscht, nicht erwünscht oder ne, da irgendwie klare Worte einerseits. Und dann andererseits habe ich gedacht, vielleicht ist das Familienleben jetzt auch ein bisschen leichter, weil einfach die Bedürfnisse der Kinder echt gut gestillt sind. Also es gibt so viel Zuwendung, so viel Spiel und Spaß. Also diese Bedürfnisse scheinen ja wirklich mit so viel Mühe der Eltern erfüllt zu sein. Und die Zuwendung ist jetzt vielleicht nicht mehr erfüllt durch Kritik, weil das haben sie abgestellt, sondern durch Geschichten, Spiel, Witz. Die sind ja total krass in Beziehung mit ihren Kindern.
Ja.
Und natürlich macht das Familienleben viel leichter. Und das ist bedürfnisorientiert.
Ja.
Also beide Punkte sehe ich so.
Ja, vielen, vielen Dank. Finde ich einen total wichtigen Punkt. Das war mir auch noch aufgefallen, dass der Kontakt vorher sehr viel mehr durch Kritik geprägt war. Sie haben es vielleicht selber gar nicht so wahrgenommen, weil ich erkläre ja dem Kind jetzt irgendwie das. Aber eigentlich war es immer so defizitorientiert und ich muss jetzt was beibringen an der Stelle. Und dieser Weg mit den Geschichten ist, ja, sehe ich genauso, ist ganz viel Zuwendung und denen scheint es ja Spaß zu machen.
Mhm.
Ja, deswegen ist das ultra bedürfnisorientiert.
Ja, das ist ganz lustig.
Und ich glaube, der Unterschied ist eben aber, dass sie auch ihre eigenen Bedürfnisse jetzt mehr wertschätzen. Wenn sie zum Beispiel sagen, für sie fühlt sich das unauthentisch an, auf eine bestimmte Art und Weise, wie sie es jetzt, was weiß ich, in irgendeinem Buch oder so über Bedürfnisorientierung gelesen haben, das so zu machen, dann machen sie es einfach nicht. Und das ist wichtig, zu gucken, wer sind wir denn? Ja?
Genau.
Und dann, ihre Kinder werden ihnen schon auch beibringen, an welcher Stelle muss ich mich vielleicht verändern, ja, mit meinen Prinzipien, die ich habe. Aber generell höre ich, dass die sich wichtiger nehmen und gleichzeitig sich auch noch viel mehr Zeit nehmen, für die Kinder da zu sein, auf eine Art und Weise, die kindgerecht ist.
Ja. Ja, ne? Genau.
Das ist ja auch wieder auf den da begegnen, wo sie sind.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Insofern freut es mich für sie, dass sie diesen Weg gefunden haben.
Ja. Ich glaube, es ist ganz cool, ein Kind in der Familie zu sein. Ja, also so viele Geschichten auch zu hören und so viel Witz und Spaß. Also es klingt nach einer sehr fröhlichen Atmosphäre.
Ja. Und ich würde an der Stelle auch langsam zum Ende kommen wollen. Ja, mir ist wichtig zu betonen, ich freue mich, dass sie diesen Weg gefunden haben und das hört sich wirklich sehr liebevoll an.
Mhm.
Und gleichzeitig das, was sie erklären, die Schlüsse, die sie daraus ziehen, warum das funktioniert oder warum es vorher nicht funktioniert hat, aus fachlicher Sicht nicht so aus meiner Sicht korrekt sind.
Ja, und das ist auch okay, wenn die sich das so erklären. Es wird nur schwierig, wenn es so öffentlich gemacht wird, weil halt andere Eltern möglicherweise selbst die falschen Schlüsse draus ziehen und das wiederum eher sich nachteilig auswirken würde auf die Familienatmosphäre. Da ist mir noch eine Sache wichtig zu sagen. Es könnte ja auch Eltern geben, bei denen es das zu Hause anstrengend und die sind auch noch sehr unsicher in, was ist denn eigentlich meine authentische, wie kann ich denn authentisch meine Elternrolle leben? Und wenn ich mir vorstelle, ich am Anfang meiner Elternschaft total unsicher, ich will alles richtig machen und ich will es gut machen für alle. Und dann höre ich diesen Podcast und denke so, okay, nicht mehr Kritik, nicht mehr Stopp und Nein sagen, sondern Geschichten erzählen. Ich hätte so einen Stress. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, würde ich denken, oh, muss mir schon wieder eine Geschichte ausdenken und würde voll abkotzen. Und ich glaube, mein Familienleben würde viel anstrengender dadurch werden, weil das nicht meins ist, ne?
Ja.
Meins ist klar, kurz, authentisch ist, also meine Authentizität ist klare, kurz, prägnant, dass mich zeigen, das Kind sichtbar machen und gucken, wie gehen wir jetzt mit diesem Konflikt um, wie halten wir den aus, wie gehen wir da durch und was kommt am Ende bei raus. Und dieses Ganze drumherum, das wird mir so, ich würde es wahrscheinlich probieren, weil ich denke, okay, das hat bei denen so gut funktioniert.
Ja.
Das wird wahrscheinlich das Richtige sein und ich würde sterben. Ich würde natürlich nicht sterben, aber oh mein Gott, das würde mir so viel von meiner Energie abziehen, das wäre halt überhaupt nicht meins.
Ja.
Meine Mathis und Arne hätten das super gefunden.
Wahrscheinlich schon,
aber
ja.
Ich hätte mich durchgequält und das hätten die gespürt und es hätte nicht funktioniert.
Ja, deswegen ist es so wichtig, sich selbst ernst zu nehmen als Elternteil und offen zu sein, Dinge auszuprobieren und dann aber zu spüren, ist das meins? Ja, und das ist das, worum es geht. Also hier sind alle wichtig und ich auch. Und ich muss gucken, was sind meine Grenzen und Fähigkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten und was sind die der Kinder jetzt in dem Moment.
Ja.
Die Grenzen, die Fähigkeiten und die Entwicklungsmöglichkeiten. Und da so einen Weg durch zu manövrieren, ist so unsere Aufgabe. Und aber wenn wir das wissen, wir sind ja auch total wichtig. Und das schadet jetzt dem Kind nicht, sich selbst ernst zu nehmen als Elternteil, dann ist es leichter. So habe ich es jedenfalls erlebt.
Ja. Ja.
Ja, genau. Deswegen haben wir die Folge heute gemacht.
Ja.
Ich danke dir sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und freue mich schon aufs nächste Mal.
Bis dann.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen, oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann. Und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.